Einen schönen guten Morgen wünsche ich allen zusammen, liebe Geschwister. Ja, stellt euch mal vor, ich wüsste alles von euch, was ihr diese Woche so gemacht habt oder auch nicht gemacht habt vielleicht, wie ihr mit euren Arbeitskollegen umgegangen seid, mit euren Ehepartnern, den Kindern und so weiter. Mit was ihr euch beschäftigt habt, welche Internetseiten ihr besucht habt, wie lange ihr ferngesehen habt oder was ihr angeschaut habt. Aber es geht auch noch weiter. Überlegt mal, ich kenne euer ganzes Leben, alles, was ihr je getan habt. Also nicht nur das praktische Leben, euer ganzes praktisches Leben, sondern auch euer Denken. Würde es euch freuen oder würde es euch Angst machen? Das könnt ihr natürlich jetzt auch im umgekehrten Sinn auf mich beziehen, wenn ihr alles wüsstet von mir. Aber würde uns das Angst machen oder würde das uns erfreuen? Aber eher würde ich sagen, Angst machen, oder? Oder gibt es jemanden, der sich freut drüber? Ich glaube nicht. Heute behandeln wir einen Text, wo deutlich wird, dass es jemanden gibt, der weiß wirklich alles über euch. Vielleicht sogar mehr als du selber. Das ist nämlich unser großer, allwissender und allmächtiger Gott. Macht uns das auch Angst? Manchmal denke ich für mich, ob es wirklich sein muss, dass Gott alles weiß. Kann es nicht so einen Raum geben, wenigstens, wo Gott nicht sieht? An verschiedenen Reaktionen von Menschen in der Bibel sieht man ein Verhalten, wo sie denken oder sich vielleicht vormachen, dass Gott etwas übersieht oder etwas nicht sieht. Dass sie irgendetwas an Gott vielleicht vorbeischleusen könnten. Schon im Paradies wollte Adam und Eva das Essen vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen vertuschen. Sie versteckten sich vor Gott, wie wenn Gott sie nicht finden würde. Oder in 1. Mose 4, Vers 9. Als Kain seinen Bruder Abel erschlug, da fragt Gott, wo ist dein Bruder Abel? Und er sagte zu Gott, ich weiß nicht, bin ich denn des Bruders Hüter? Wie doof eigentlich, oder? Viele Beispiele gäbe es vielleicht noch, wo Menschen dachten, sie können Gott irgendetwas verheimlichen. Wenn du oder ihr irgend sowas Ähnliches denkt, begrabt bitte diesen Gedanken, es ist nämlich ein Selbstbetrug. Unser Text wird heute uns eines Besseren belehren. Und es ist heute ein positiver Text, der zur Ermutigung dienen soll. Es ist einer der bekanntesten Psalmen, die es gibt, nämlich der Psalm 139. Und ich habe darüber nachgedacht, ich glaube, ich habe noch nie eine Predigt gehört über den Psalm 139. Ich kann mich auch täuschen, aber mir war es auf jeden Fall nicht bewusst, weil ich schreibe das eigentlich immer in meine Bibel rein und da steht nichts. Außer bei mir, in meiner Bibel, da steht Predigt, Fragezeichen. Das habe ich mir schon lang gedacht, mal so über diesen Psalm eine Predigt zu halten. Und jetzt haben wir gedacht, ist die Zeit, gerade in diesen unruhigen Zeiten einfach einmal einen positiven Text zu haben. Ich möchte den Psalm 139 mit uns lesen. Dem Chorleiter von David, ein Psalm. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern. Mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich, zu hoch. Ich vermag sie nicht zu erfassen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in den Scheol, siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließ ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spräche ich, nur Finsternis möge mich verbergen, und Nacht sei das Licht um mich her, auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern, und die Nacht würde leuchten wie der Tag, die Finsternis wäre wie das Licht. Denn du bildetest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutterleib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde, im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform, oder Embryo kann man hier aus übersetzen, sahen deine Augen, und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, o Gott? Wie gewaltig sind ihre Summen? Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Ich erwache und bin noch bei dir. Mögest du, o Gott, den Gottlosen töten. Ihr Blutmenschen weicht von mir, sie, die mit Hinterlist von dir reden, vergeblich die Hand gegen dich erheben. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen, und sollte mir nicht ekeln vor denen, die gegen dich aufstehen? Mit äußerstem Hass hasse ich sie, sie sind Feinde für mich. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken, und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, und erleite mich auf dem ewigen Weg. Wir haben es heute mit einem sehr bekannten Psalm zu tun, der eigentlich wirklich wunderschöne Dinge aussagt über Gott und auch über seine Schöpfung. Und dieser Psalm ist ja eigentlich ein Lied mit 4 Strophen und 6 Versen. Und es gibt hier mehrere Themen in diesem Psalm. Aber der Fokus der ersten 18 Verse besteht darin, mal zu zeigen, wer Gott ist, welche Fähigkeiten eigentlich ihn auszeichnen. Und uns bewusst zu machen, mit wem wir das eigentlich zu tun haben. Und dass Gott garantiert nichts entgeht. Das ist auch das Thema heute. Gott entgeht nichts. Solltest du das vielleicht gedacht haben, irgendwann mal, dass Gott irgendetwas entgeht, dann muss ich dich heute leider eines Besseren belehren. Beziehungsweise eigentlich der Psalm belehrt dich, nicht ich. David listet hier klare und deutliche Fähigkeiten von Gott auf, die ein Glaubender eigentlich unbedingt in seine lebendige Beziehung mit Gott mit einbeziehen sollte. Da kommen die ersten 4 Verse. Da geht es um die Allwissenheit Gottes. Ich möchte die ersten 4 Verse nochmal lesen. Herr, du hast mich erforscht. Und achtet mal auf du und mich. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern, mein Wandel und mein Liegen. Du prüfst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Wir merken, es geht hier um 2 Personen. Das habe ich auch so ein bisschen betont. Es geht um du, um Gott, um dich, um Gott. Und auch um mich, in dem Fall David. Aber wir können dieses mich wirklich eigentlich, kann das jeder auf sich beziehen. wenn wir in einer lebendigen Beziehung zu Gott stehen und leben. Schon in den ersten zwei Versen kommen eigentlich drei Aspekte vor der Allwissenheit. Er kennt die Vergangenheit, du hast mich erforscht und erkannt. Kommt auch im Vers 16 nochmal zum Tragen. Und da steht ja, dass er mich vom Mutterleib an kennt. Und forschen. Ja, forschen ist so ein starker Ausdruck eigentlich, so ganz nah an etwas rankommen, an ein Thema rankommen. Heute hört man auch viel in den Medien von Forscher. Heute sind ja auch die Forscher unterwegs, die Experten, die sich besonders mit gewissen Thematiken beschäftigen. Also meistens sind es Professoren oder Doktoren, die dann gerade in der heutigen Zeit auch über Krieg und Ukraine, Russland befragt werden und sich dann äußern. Aber Gott braucht keinen Prof-Doktortitel. Gott erforscht uns durch und durch, und zwar bis ins Mark. Und so ist es auch im zweiten Teil, dieses erkannt mit erkannt verknüpft. Er erforscht uns nicht, um uns nachzuspionieren, sondern es hat etwas mit Fürsorglichkeit zu tun. Erkannt ist etwas sehr Intimes, ja, vielleicht was Vertrautes. Gott kennt auch die Gegenwart. Da steht, du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Also den ganzen Wandel. Gott kennt auch die Zukunft. Du verstehst mein Trachten von fern. Schon unser Trachten, was wir im Kopf haben, was wir mal immer ja machen wollen, das hat Gott schon im Petto sozusagen. Und weiß, was da kommt. Und ja, weiß genau, was wir auf unserer Zunge haben. Wie im Vers 4, dein Wort ist noch gar nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es. Also Gott hat auch die zukünftigen Dinge vor Augen. Also was auch noch kommt in unserem Leben, auch unser letzter Tag, ist ihm bekannt. Ja, wenn wir die ersten Verse so überfliegen, können wir den Eindruck bekommen, Gott ist so eine Art Spion, der nur so wartet zuzuschlagen, bis wir einen Fehler machen. Aber schauen wir uns das mal genauer an. Ich habe im ersten Moment diesen Gedanken gehabt, aber wenn wir das genau anschauen, dann steht hier, du kennst mein Sitzen und Aufstehen. Er kennt mich. Kennen hat ja was auch mit Vertrautheit zu tun. Du prüfst es, ja, er schaut mal genauer hin. Vielleicht auf unsere Motivation. Du bist vertraut im Vers 3. Vertrauen ist ja auch ein schönes Wort im Prinzip, wenn jemand vertraut ist mit etwas, ja. Vertrauen hat eigentlich so was Warmherziges, oder? Du weißt es genau im Vers 4. Also er hat keine Zweifel. Wir brauchen nichts, ihm nichts vormachen. Er weiß genau. Wir sehen ja bloß immer das Äußere. Aber Gott sieht eigentlich tiefer. Und dann im Vers 5 sogar, den nehme ich jetzt auch noch mit rein. Da steht, du hast mich umschlossen. Im Vers 5. Und du hast meine Hand auf mich gelegt. Also so eine Fürsorglichkeit, so eine liebevolle Art. Ja. Also Gott will uns liebevoll zeigen, dass er sich um uns sorgt und dass er eine intime Beziehung zu uns haben möchte. Wie vielleicht zu deinem Ehepartner oder zu einem Menschen, dem du ganz nahe bist. Oder vielleicht sogar noch tiefer, denke ich. Dann der zweite Punkt ist die Allgegenwärtigkeit vom Vers 5 bis 12. Das möchte ich auch nochmal lesen. Da steht von hinten und von vorne. Ich habe den Vers ja schon mit einbezogen vorher. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich, zu hoch. Ich vermag sie nicht zu erfassen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stieg ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in dem Scheol, siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließ ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spreche ich nur Finsternis, mögen mich verbergen, und Nacht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis würde dir nicht verfinstern, und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie das Licht. Wie gesagt, in Vers 5 habe ich auch schon vorher mitten die Aufzählung mit reingenommen. Es ist jetzt im Gegensatz zu dem vorigen Vers ein Liebesbeweis Gottes. Menschen, die sich lieben würden, es vielleicht auch so ähnlich ausdrücken, wie es im Vers 5 steht. David möchte ja sagen, dass es gewaltig ist, zu wissen, dass mein Gott, den er ja auch liebte, immer bei ihm ist. David war ja trotz seiner vielen Fehltritte ein Mann nach dem Herzen Gottes und er liebte Gott von Herzen. Aber es gab ihm Trost zu wissen, Gott ist überall, wo auch immer er sich aufhält oder wo immer auch es ihn hinschlagen würde. Er hat ja auch unsichere Zeiten gehabt. Gott hat ihn umschlossen und seine Hand auf ihn gelegt. Und das ist eigentlich was Schönes, auch in der heutigen Zeit. Das sollten wir uns wirklich auch vor Augen führen. Ja, dass uns bewusst machen, dass wirklich Gott uns nahe ist, dass er uns umschlossen hat, dass er die Hand auf uns gelegt hat. Im Vers 6 sagt der David, zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich, zu hoch, ich vermag sie nicht zu verfassen oder erfassen. Und manchmal ist es auch nicht zu fassen, wenn wir so ein kleines Baby zum Beispiel sehen, wie Gott das alles wunderbar gemacht hat. Aber auch für mich persönlich ist es immer wieder in meinem Kopf, wenn ich denke, wie Gott eigentlich in seiner Gnade mich gerufen hat zu sich. Dass ich sein Kind sein darf, dass er mich aus der Gottlosigkeit herausgeführt hat und zu ihm hin in sein ewiges Reich berufen hat. Auch das ist viel zu hoch für mich. Das kapiere ich überhaupt nicht, rein menschlich. Nimm's aber in Anspruch. Ja, wenn das so ist, dann wohin sollten wir gehen vor deinem Geist? Wohin denn fliehen vor deinem Angesicht? Und warum sollte ich eigentlich fliehen? Das müsste man heute vielleicht noch hinzufügen. Es werden jetzt Orte aufgeführt, wo auch dort Gott uns nahe ist. Es wird hier eine gewisse Vertrautheit auch weitergegeben von David oder die David irgendwie verspürte. Da sagt er im Vers 8, stieg er zum Himmel, so bist du da. Ich habe bei dem Vers bin ich auf ein, ist mir was gekommen, dass ich so ein Buch mal gelesen habe. Das ist, glaube ich, schon 30 Jahre her oder so, ganz am Anfang von meinem Glaubensleben, von einem Astronauten, James Irwin, der nicht gläubig in die Kapsel gestiegen ist. Und da wird berichtet, im Weltraum begegnete er eigentlich Gott. Als Irwin Probleme bei einem Experiment hat, das nicht gelingt, erinnert er sich plötzlich an Gott. Er beschließt zu beten, wie er das als Kind gelernt hat. Ich wusste einfach, dass ich selbst nicht mehr weiterkomme und brauche irgendeinen Geistesblitz. Also sagte ich, Gott, ich brauche jetzt deine Hilfe. Was darauf geschah, sollte sein ganzes Leben verändern. Plötzlich spürte Erwin die Gegenwart Gottes auf eine unglaubliche Weise, anders als er das je auf der Erde erlebt hatte. Ich empfand ein Gefühl der Inspiration, dass da jemand mit mir war, der über mich wachte und mich beschützte. Rund um uns war so viel Schönheit, dass wir uns gar nicht vorkamen wie an einem fremden Ort. Aber was mich tief in der Seele bewegte und meinem Leben eine Wende gab, war, dass ich Gottes Gegenwart spürte. Und dann ist ganz interessant im Buch, er hätte dann so eine wissenschaftliche Sache machen müssen. Dann hat er gedacht, ach, ich würde es lieber einen Gottesdienst da oben feiern. Also ganz interessant, wer das Buch möchte, das schenke ich. Würde ich verschenken, wer es will. Kann es nachher bei mir abholen oder vielleicht jetzt gleich. Aber da traut sich wahrscheinlich niemand. Aber ich verschenke es. Also, es werden auch andere Orte noch vorgestellt, hier in diesem Psalm. Zum Beispiel, ging ich ins Totenreich, so bist du da, Vers 8. Also nicht nur nach oben, sondern auch nach unten. An welchen Ort der Erde ich mich aufhalte, egal an welchem Ort auf der Erde, würde Gott dort meine Hand leiten und meine Rechte fassen. Vers 10. Ich habe nochmal was gelesen von einem Polarforscher, John Franklin, der war 1786 bis 1847, der nach einer Nordwestpassage suchte, schrieb seiner Schwester, wie bedeutungsvoll ihm die Bibel in der eisigen Stille des Nordpols wurde. Er kehrte aber von dieser Expedition nie zurück. Später haben die Forscher oder haben irgendwelche Forscher das Schiff Franklins entdeckt und er fand auch seine Bibel, in der Psalm 139, Vers 9 bis 10 angestrichen und unterstrichen war. Wäre vielleicht auch mal Idee, diese zwei Verse auswendig zu lernen für Zeiten, wo uns die Bibel vielleicht fehlt. Erhöbe ich Flügel der Morgenröte, ließe ich mich nieder am äußersten Ende. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Ja, im Vers 11 und 12 kommt dann noch ein anderer Aspekt der Eigengegenwärtigkeit Gottes. Ob es dunkel oder hell ist, auch dort ist Gott da und sieht alles. Also Dunkelheit oder Finsternis ist kein Grund, dass wir vor ihm verborgen sind. Manchmal denken wir ein bisschen so ganz naiv, wenn wir das Licht ausschalten, das sieht uns Gott vielleicht nicht. Aber auch diesen Gedanken müssen wir irgendwie begraben. Bei Gott ist nichts verborgen. Gott sieht alles, ob es hell oder dunkel ist. Dann kommen wir noch zur Allmächtigkeit. Das ist der dritte Aspekt. Im Vers 13 bis 18. Natürlich hängt die Allmächtigkeit auch mit allem zusammen. Wäre Gott nicht allmächtig, wäre er auch nicht allwissend und auch nicht allgegenwärtig. Ich möchte mit uns nur den Vers 13 bis 18 lesen. Denn du bildetest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutter Leib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde, im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sahen deine Augen und dein Buch, und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die noch gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, o Gott, wie gewaltig sind ihre Summen. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Ich erwache und bin noch bei dir. Mal bis hierher. Ja, hier wird ganz klar der Mensch als geschaffenes Wesen dargestellt. Nicht als in Jahrmillionen entstandenes Zufallsprodukt, sondern geschaffen. Auch nicht vom Affen entstanden oder sowas. In der Hoffnung für alle wird es so ausgedrückt, du hast mich mit meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Es wäre jetzt natürlich viel zu umfangreich, in das Thema Schöpfung und Evolution einzusteigen, das ist klar. Aber da gibt es ja auch viel gescheitere Leute, die das vielleicht besser erklären können. Gibt es auch viele Bücher und viele Vorträge auch. Aber schon, du bildetest meine Nieren. Du hast meine Nieren geschaffen. Könnte man auch übersetzen. Das Wort gebildet wird im Alten Testament so gut wie immer in der Bedeutung geschaffen oder erworben verwendet. Ein Beispiel ist zum Beispiel im 1. Mose 14, das möchte ich mal mit euch lesen, um deutlich zu werden, zu machen, ja, dass Gott geschaffen hat, ja. 1. Mose 14, Vers 19, da steht, und er segnete, 14, Vers 19, und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde erschaffen hat. Und auch im Vers 22 wird es nochmal bestätigt, da sagte Abraham zum König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde erschaffen hat. Auch zu diesem gottlosen König hier hat er das gesagt. Und das dürfen wir jetzt auch in der heutigen Zeit sagen. Wir brauchen uns nicht schämen, dass Gott die Welt erschaffen hat. Und dann müssen wir noch ein bisschen die Niere betrachten. Was ist eigentlich damit gemeint? Natürlich hat er auch das Organ, die Niere, geschaffen. Aber die Niere ist auch ein bisschen ein Sinnbild als das Innere des Menschen, der Sitz des Gewissens, ja. Und wird oft auch mit diesem in Verbindung mit dem Herzen verwendet. Im Vers 25 kommt ja das auch nochmal vor. Gott prüft oft Herz und Nieren. Das heißt, sein Trachten, sein Wollen, was in seinem Innersten für Wünsche sind, das drückt eigentlich die Niere aus. All das ist Gott nicht unbekannt. Das haben wir ja auch vorher schon bewegt. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Traurig, dass dieses Menschenleben im Bauch heute so gering geachtet wird. Der unsicherste Platz der Kinder ist nicht in der Ukraine, sondern in dem Mutterleib. 200.821 unschuldige Kinder werden weltweit pro Tag getötet. Mehr als 100.000 in Deutschland jährlich. Aber was für einen Gegensatz lesen wir da im Vers 14 bis 16? Wo steht, ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Was für überwältigende Verse. David war überwältigt von dem, dass Gott ihn geschaffen hat. Und heute ist ja die Forschung viel weiter. Ich denke mal, manchmal, wenn man sich mit solche Sachen beschäftigt, wie der Mensch gemacht ist, wie die Tiere teilweise gemacht sind. Wer das wissen möchte, wenn Tiere reden könnten, ist so ein Klassiker, das einfach geschrieben ist und klar macht, wie eigentlich Gott das alles bis ins Detail korrekt erschaffen hat. Und eigentlich haben wir gedacht, so Forscher müssen doch eigentlich alle gläubig sein, oder? Wenn sie sowas sehen, aber auch da hat der Gegenspieler irgendwie es geschafft, sie irgendwie wegzubringen von dem. Ja, es ist so, wie es ist, aber wenn wir uns damit beschäftigen, dann ist es eigentlich gewaltig. Ich möchte den Vers 16 nochmal lesen. Meine Urform oder mein Embryo sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Das mit dem Buch, da möchte ich nur einhaken. Welches Buch ist das denn? Es gibt ja im Alten Testament verschiedene Bücher. Das gibt das Buch der Rechtschaffenen, das Buch der Geschichte Salomos, Buch des Bundes, Buch des Gesetzes und so weiter. Aber es gibt auch das Buch des Lebens. Und das kommt eigentlich dreimal vor in der Bibel. Genau an diesem Punkt und dann in 2. Mose 32, Vers 32. Das möchte ich mal mit euch nur lesen. Zweiter Mose, ja? Ach, ich bin beim ersten. Okay. 2. Mose 32, 32. Da steht, und nun, wenn du doch ihre Sünden vergeben wolltest, wenn aber nicht, so lösche mich denn aus diesem Buch, was du geschrieben hast, aus. Also hier ist eine Szene von Mose, wo er enttäuscht ist über das Volk Gottes. Er ist so enttäuscht von dem Volk Gottes, dass er eigentlich am liebsten für die Sünden dieses Volkes ausgelöscht werden wollte. Also identifizierte sich praktisch mit dem Volk. Und im Vers 33 steht tatsächlich, der Herr aber sprach zu Mose, wer gegen mich gesündigt hat, den lösche ich aus meinem Buch aus. Also offensichtlich wird man auch aus diesem Buch gelöscht, wenn gesündigt wird. In Daniel 7,10 steht, das Gericht setzte sich und Bücher wurden geöffnet. Also wenn es so ist, dass Gott wirklich Sünde löscht, dann müssten wir ja eigentlich alle gelöscht werden. Aber im Neuen Testament wissen wir, dass es auch ein Buch gibt und da steht dann in Offenbarung 5, Vers 9 und sie singen ein neues Lied und sagen, Offenbarung 5, Vers 9, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Also, im Buch des Lebens sind die alttestamentlich Gläubigen und die das einzige reine, sündlose Opfer Jesu für sich in Anspruch genommen haben. Jetzt aber zurück zu Psalm 139, Vers 16. Da steht, meine Urform oder mein Embryo, kann man auch übersetzen, sahen deine Augen und in dein Buch waren alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Also auch die, das ist mir auch so bewusst worden, auch die Embryos werden hier schon eingetragen in dieses Buch des Lebens. Ist doch gewaltig, oder? In eigenen Worten, Gott hat dich gesehen, als du noch ganz winzig warst. Vielleicht so klein, dass nicht einmal die Menschen dich gesehen haben. Ist doch gewaltig, oder? Auch David konnte hier nur noch überwältigt sagen, und das können wir eigentlich auch, wenn wir drüber nachdenken, im Vers 17 und 18. Für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, o Gott. Wie gewaltig sind ihre Summen. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Ich erwache und bin noch bei dir. Irgendwie habe ich mir auch gedacht, geht es doch auch nicht in unseren Kopf rein, oder? Staunend und nicht verstehend überlegen wir dann weiter, wie es denn sein kann, dass Menschen so etwas Gewaltiges in Frage stellen. Nicht nur das, sie kämpfen sogar dagegen. Auch heute, wenn du mit der Schöpfung kommst, dann wirst du fast bekämpft, ja. Und so wollen wir jetzt in diesen dritten Teil gehen, in diesem Text, nämlich diesen Gedanken können wir irgendwie auch, oder? Wenn Menschen wirklich mit gottlosen Ansichten zu uns kommen und sagen, ja, das ist doch alles Schmarrn, das ist doch alles bewiesen wissenschaftlich, dass Gott gar nicht gibt und so weiter, dann kommt bei uns so ein Liebesgefühl nach oben, oder? Kennt ihr das auch? Ist das bei euch so, oder? Bei David war es, denke ich, auch mal so, ja, da hat sich bei ihm was bewegt innerlich. Und das kommt jetzt irgendwie zum Ausdruck ab dem Vers 19 bis 22. Da lässt er seinem Frust mal richtig Luft. Mögest du, oh Gott, den Gottlosen töten, steht hier. Ihr Blutmenschen weicht von mir. Sie, die mit Hinterlist von dir reden. Hinterlist. Vergeblich die Hand gegen dich erheben. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen, und sollte mir nicht ekeln vor denen, die dich gegen dich aufstehen? Mit äußerstem Hass hasse ich sie. Sie sind Feinde für mich. Ja, hier spricht David sicher aus seiner Erfahrung heraus und entwickelt irgendwie einen Hass gegen diese extrem gottlosen Menschen. Blutmenschen, Verleumder, Hinterlistige nennt er sie hier. Voller Hass, die aber vergeblich die Hand gegen Gott erheben. Solche Gedanken sind uns nicht unbekannt, aber jetzt kommt es aber. Wir leben jetzt nicht mehr im alten Bund, wir leben im neuen Bund. Und was sollen wir mit gottlosen Menschen machen? Genau. Lieben. Drum müssen wir auch einen Sprung ins Neue Testament nehmen. Ich glaube, da muss ich jetzt kein extra Thema draus machen. Es ist uns alle klar. Wir haben auch gerade eben die in unserem Hauskreis auch das Thema gehabt. Wir sollen sie lieben, ihnen Gutes tun und sie gewinnen. Also auch wenn David hier seinem Gefühl Luft verschafft, sind wir heute gefordert, Liebe zu üben und nicht Hass zu schüren. Aber auch eine gewisse Distanz zu haben. Das sagt uns das Wort auch zu der Gottlosigkeit. Zum Schluss kommen jetzt nur zwei Verse, die eigentlich ein Gebet sind. Und das möchte ich auch als Schlussgebet behandeln. Vers 23 und 24 möchte ich mal nochmal lesen. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Und leite mich auf dem ewigen Weg. Ja, es geht hier in diesen zwei Versen um die Herzenshaltung des Davids. Es geht nicht um seine Sünde. Das Wort hier in diesem Psalm will eher auf sein Trachten eingehen, wie auch im ganzen Psalm 139. Da steht, erforsche mich, erkenne mein Herz. Schon im Vers 1 hat er ja diese zwei Begriffe verwendet. Prüfe mich, heißt so viel wie, prüfe mich, wie ich es wirklich meine. Ja, wie mein Herzensanliegen ist. Ja. Erkenne meine Gedanken, wo ich vielleicht falsch liege. Können wir Gott wirklich beten dafür, dass er uns korrigiert vielleicht, ja? Dass er, wie es hier steht, auch sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, wo Fehler sind, wo wir Korrektur brauchen, dass Gott es mir zeigt. Und dann Ende noch ein Wunsch, von ihm geleitet zu werden. Nicht nur hier in diesen paar Jährchen, diese Fremdlingschaft, sondern auf dem ganzen ewigen Weg, wie es hier steht, ganz am Ende. Und das muss immer wieder das Ziel auch eines Gläubigen zu sein, den ewigen Weg vor Augen zu haben und auf das Wichtigste, nämlich auf das zu schauen, was Gottes Ziel auch ist, ja. Und dass Gott nichts entgeht und er ist allmächtig, allwissend und allgegenwärtig. Und das, die drei Dinge, die sollten uns eigentlich keine Angst machen, sondern sie sollten eigentlich ein Vorrecht sein für uns. Dass wir wissen, wir haben es mit einem Gott zu tun, der uns durch und durch kennt, ja. Menschen, die denken, Gott gibt es nicht oder Gott interessiert das alles nicht oder Gott sieht das nicht, werden früher oder später erkennen müssen, dass sie einem Verführer auf dem Leim gegangen sind. Auch sie werden einmal die Knie vor Jesus beugen müssen, wie es in Philipper 2, 9 und 10 steht. Das möchte ich auch mit uns nochmal lesen, weil es einfach auch sehr wichtig ist auch für uns. Philipper 2, Vers 9 und 10, da steht, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jedem Namen ist, damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zu Ehre Gottes des Vaters. Ja, denen, die die Knie schon hier auf dieser Erde vor dem Namen Jesu gebeugt haben, können diesen Psalm als Ermutigung sehen. In diesen unsicheren, ja, und verrückten Zeiten, oder? Dass wir wirklich wissen, ja, Gott ist eigentlich nichts auf dieser Erde oder nichts, was hier auf dieser Erde passiert, unbekannt. Gott entgeht nichts. Er trägt seine Kinder, seine Gemeinde bis zur Entrückung mit seiner starken Hand. Wie es am Ende auch heißt, leite mich auf dem ewigen Weg. Und darauf dürfen wir auch sicher vertrauen, egal was noch kommen wird, wir leben in einer unsicheren Zeit. Ich habe gestern, ist mir das alles zu schwer geworden, was da alles passiert wird auf dieser Welt. Es könnte ihm schon Angst machen, aber wir dürfen wissen, Gott leitet uns auf diesem ewigen Weg, egal was noch kommen wird. Ich möchte noch beten zum Schluss. Wir wollen dir danken, lieber Vater im Himmel, dass du der allmächtige, allwissende, allgegenwärtige Gott bist, dem nichts entgeht, der auch um alles weiß, auch wenn wir uns manchmal fragen, ja, warum müssen manche Dinge passieren? Aber du weißt es, du bist allmächtig, du bist allwissend und du weißt auch unseren Weg, du kennst den Tag, ja, wo wir noch im Mutterleib waren. Sogar vorher schon, vor Grundlegung der Welt hast du uns gekannt Und du willst uns auch leiten auf diesem ewigen Weg. Danke, dass wir diese Gewissheit auch haben, egal was noch kommen wird, ob Krieg und Terror auf uns zukommt oder irgendwelche Nachteile rein menschlicher Art. Wir dürfen wissen, dass du uns lieb hast und dass du den ewigen Weg mit uns gehen willst, bis in alle Ewigkeit. Und dafür danken wir dir ganz herzlich und wollen frohen Mutes auch vorwärts gehen, auch in diese Woche. Ja, bis du wiederkommst, wollen wir an dir festhalten und hoffen, dass du bald wiederkommst, Herr. Amen.